Herzlich willkommen zu unserem zwischendritten von vier Abenden zu Christus und Christentum. Heute noch einmal zum Thema das christliche Wesen. Wir hatten am letzten Abend das christliche Wesen als eine Art Fluss verstanden. Ein Fluss, der von seinen ursprünglichen spirituellen Höhen in das menschliche Bewusstsein hinabsteigt und der gleichermaßen aus der tiefen Grotte unseres innersten Herzens in das äußere Wesen des Menschen strömt und der bei seinem Lauf durch die verschiedenen Landschaften, die verschiedenen Bewusstseinsebenen, natürliche und unnatürliche Veränderungen erfährt. Ein Fluss, der die ihn umgebende Natur prägt und der gleichermaßen von ihr geprägt und geformt wird. Wir hatten gesehen, dass das ursprünglich reine Quellwasser, das der christliche Fluss, durch die auf seinem Weg mitgeführten Erden, die mitgeführten Sedimente, ganz natürliche Verfärbungen erfährt. Wir hatten aber ebenso gesehen, dass in einem gewissen Abschnitt des Flusslaufes konkrete Gifte in ihn geleitet werden. Durch die vitale Welt und ihre Wesen, die hinter der materiellen Schöpfung stehen und die ihre Herrschaft über die Menschen durch die Herabkunft des höheren Bewusstseins gefährdet sehen. An dieser Stelle wollen wir heute den Faden wieder aufnehmen. Wir wollen die Zeichnung des christlichen Wesens, der christlichen Wesenheit vollenden, sie noch einmal als Ganzes betrachten, ihre Rolle in der Menschheitsgeschichte würdigen und dann noch einmal den großen Bogen zum Anfang unserer Reise schlagen und sie in den Kontext der anderen Wesenheiten, der anderen aus den ursprünglichen Samenwahrheiten entspringenden großen Religionen stellen. Wir hatten bereits festgehalten, dass die in den christlichen Fluss, in das christliche Wesen geleiteten Gifte, das in seine Adern gepresste Quecksilber, ein bestimmtes, klares Ziel verfolgen. Die Entfernung oder die Entrückung des ursprünglichen christlichen Gottes, des liebenden Gottes, aus dem Bewusstsein der Menschheit in einen entfernten Himmel und die Übernahme der Christenheit, des christlichen Wesens, durch die Entität, den Gott, den Sri Aurobindo und die Mutter als Herrn der Falschheit bezeichnen. Wir wollen nun näher betrachten, wie dies konkret geschieht, welcher Mittel, welcher Stellschrauben sich dieses Wesen dazu bedient. Die kaum bestrittene, fast schon organisch erfolgte Übernahme der jüdischen Sammlung heiliger Schriften in die christliche Bibel als sogenanntes Altes Testament mutet angesichts der Botschaft Christi, der Botschaft von Nächstenliebe und Mitgefühl, angesichts des von Christus eingeforderten Primats dieser Nächstenliebe über das Gesetz, über die Tora, auf den ersten Blick seltsam an. Sie gründet sich im Kern auf die Wahrnehmung der frühen, fast ausnahmslos jüdischstämmigen Christen, dass der in den älteren jüdischen Schriften verbriefte Bund Gottes mit dem jüdischen Volk nicht durch einen neuen Bund ersetzt, sondern im Einklang mit den Botschaften der jüdischen Propheten durch Christus erfüllt und so endgültig bekräftigt wurde. Die Gegenüberstellung von altem und neuem Bund, Altem und Neuem Testament bezieht sich dabei auf die beiden Ereignisse, die beiden Taten Gottes, in denen er sich entlang dieser Auffassung dem jüdischen Volk offenbart hat, in denen er sein volles Wesen gezeigt hat. Beim Exodus Israels aus Ägypten und bei der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. In dieser Wahrnehmung widerspricht sein letzter Wille nicht einem ersten Willen, sondern er bestätigt und erneuert ihn. Er erneuert den Bund zwischen Gott und den Menschen, nun nicht mehr nur für das jüdische Volk, sondern für die ganze Menschheit. Der jüdische Gott der Kraft und Macht, des Zornes und der Gerechtigkeit und der christliche Gott der Liebe, des Mitgefühls, der Barmherzigkeit sind also ein Gott, ein Wesen. Ein Gott mit offenbar sehr verschiedenen Gesichtern, verschiedenen Masken, verschiedenen Aspekten, was ja durchaus auch der grundlegenden Realität des göttlichen Wesens in seiner kosmischen Manifestation und seinem kosmischen Wirken entspricht. Nun ist der göttliche Aspekt der Kraft, der Macht, des Zornes und der Gerechtigkeit für das Wesen der Falschheit, den Asura der Falschheit, leicht zu kopieren. Nur wenige Menschen können in diesem Aspekt, in dem Gesicht und Wirken von Kali oder Mahakali, die allumfassende göttliche Liebe erkennen. Ganz im Gegenteil, in aller Regel wird ihr Handeln von den Menschen als grausam, kalt und erbarmungslos empfunden. Genau dies aber, Grausamkeit jenseits der menschlichen Vorstellung, Gnadenlosigkeit und Unerbittlichkeit, sind der Natur des Titanen, des Asura, wesenhaft. Es war daher ein leichtes für die Falschheit, sich im Bewusstsein der Menschen an ihre Stelle zu setzen, diesen göttlichen Aspekt für sich zu vereinnahmen und den Thron des jüdischen Gottes zu usurpieren, sich als Gott des Paradieses, der Schlange, der Kraft der Evolution entgegenzustellen, um die Menschen an der Bewusstwerdung zu hindern, und dann als Hüter des Gesetzes, als Bewahrer der zur Zeit Christi überkommenen, mosaisch geprägten Daseinsregeln, das neue Bewusstsein, die Botschaft Christi, Christus selbst zu bekämpfen, ihn ans Kreuz zu schlagen. Mit dem liebenden, barmherzigen Gott, den Christus den Menschen nahe bringt, wird die Sache für die Falschheit komplizierter. Das göttliche Mitgefühl als Ausdruck der göttlichen Liebe ist nun unwiderruflich im Erdbewusstsein und in den Herzen der Menschen verankert und drängt nach Manifestation, nach Ausdruck in der materiellen Schöpfung, in der Menschheit. Wie also konnte die Falschheit unter diesen neuen Bedingungen die Herrschaft über die Erde und die Menschen fortschreiben, wie den Thron des Christengottes übernehmen, das Christentum instrumentalisieren? Und wie konnte sie die Menschheit, die Christenheit, dazu bewegen, den Bund mit ihm einzugehen, den Bund mit ihm zu erneuern und nicht mit dem nun der Menschheit offenbarten christlichen, liebenden Gott? Die Wurzel des Christentums, die Stammzelle, die die vollständige DNA der christlichen Gemeinschaft enthält, die Mutterzelle, aus der sich die gesamte kirchliche Lehre und Überlieferung entfaltet, ist das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ist in jeder Gruppe, in jeder Religion und so auch im Christentum das Gemeinsame, das Band, das den Einzelnen mit der Gemeinschaft verbindet und den Einzelnen und die Gemeinschaft mit ihrem Gott. Das Glaubensbekenntnis wird in der Heiligen Messe im gemeinsamen Gottesdienst gesprochen und es ist Teil des Taufritus und bestimmter Weihehandlungen, Teil also des Sakramentum, der durch Eid bekräftigten Initiation, der Einweihung in die Religion des Christentums. Es ist in seiner wesenhaften Essenz ein Eid besiegelt in einem Bund. Ein Eid der Zugehörigkeit zum Kerngehalt des christlichen Mysteriums. Liebe, Barmherzigkeit, Reinheit, göttliches Mitgefühl, die Vergöttlichung des Leides, göttliche Gnade, die errettet, Erlösung. Nicht ein einziges, aber auch gar keins dieser Worte, keine dieser tiefsten christlichen Wahrheiten findet sich im christlichen Glaubensbekenntnis. In keines dieser Mysterien wird der christliche Adept, der Täufling, eingeweiht. Auf keine dieser Wahrheiten wird er durch das Glaubensbekenntnis verpflichtet. An keine dieser Wahrheiten wird er gebunden. Die von den frühen Christen verwendete Titulatur Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter, aus den Initialen des griechischen Wortes für Fisch gebildet, enthält in sich selbst noch die vollständige Essenz des Mysteriums. Ebenso einige der frühen trinitarischen Formeln, etwa der als Glaubensbekenntnis zu verstehende Gruß im 2. Korintherbrief, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Doch schon in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts kommt es zu schwerwiegenden Veränderungen. Man beginnt, die göttlichen Namen zu definieren, sie mit einem Attribut zu versehen, mit einem Titel oder einer ihr in der Heilsgeschichte eigenen Aktivität. Ein im Wesentlichen mentaler Vorgang, eine der frühesten und grundlegendsten Beimischungen der griechischen Kirchenväter. Und wir können das Zitat von Sri Aurobindo, das am Anfang unserer Betrachtungen des christlichen Wesens stand, an dieser Stelle nochmals aufgreifen und fortsetzen. Das Christentum stand kurz davor, das Mental Europas zu spiritualisieren und es sogar zu asketisieren. Es wurde verwirrt durch seine eigenen theologischen Deformationen in den Mentalen der griechischen Kirchenväter. Denn im Mental dieser Kirchenväter wird Gott zum Vater, zum allmächtigen Vater, zum Schöpfer. Und in der ersten Sammlung kirchlicher und liturgischer Ordnungen, in der Tradition Apostolica, der apostolischen Überlieferung des Hippolyt von Rom aus dem frühen dritten Jahrhundert, finden wir in der Überlieferung der heiligen Taufe schon folgende Beschreibung, folgenden Dialog zwischen dem christlichen Einweihungspriester, dem Diakon und dem Adepten, dem Täufling. Ein Diakon soll danach mit ihm hinabsteigen. Sobald der Täufling ins Wasser hinabgestiegen ist, legt der Täufer ihm die Hand auf und fragt: Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater? Und der Täufling soll antworten: Ich glaube. Und sogleich, während die Hand auf seinem Haupte liegt, tauft er ihn zum ersten Mal. Und darauf fragt er: Glaubst du an Christus Jesus, den Sohn Gottes, der geboren ist vom Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde, gestorben, am dritten Tage lebend von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgestiegen ist, zu Rechten des Vaters sitzt, der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten? Und wenn jener gesagt hat: Ich glaube, soll er ein zweites Mal getauft werden. Erneut fragt er, der Täufer: Glaubst du an den Heiligen Geist, an die Heilige Kirche und an die Auferstehung des Fleisches? Der Täufling soll sagen: Ich glaube. Und so soll er ein drittes Mal getauft werden. Bis zum apostolischen Glaubensbekenntnis, das bis heute das Credo der Kirche von Rom ist, ist es nun nur noch ein kleiner Schritt. Die ursprüngliche Dialogstruktur wird bereits im dritten Jahrhundert aufgelöst in ein Bekenntnis, das viele von uns im tiefsten Sinn des Wortes in- und auswendig kennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater. Die Mutter beschrieb das Verhältnis zwischen ihr und Sri Aurobindo und damit zwischen dem göttlichen Er und dem göttlichen Sie einmal mit den Worten: Ohne ihn würde sie nicht existieren, ohne sie wäre er nicht manifest. Dies beschreibt das in der indischen Spiritualität fest verankerte, ewige Mysterium des Er und Sie, Ishvara Shakti, die Shakti, das Sie, als die Bewusstseinsmacht, durch die sich das Er, das Selbst, die Seele zum Ausdruck bringt und in der Schöpfung verwirklicht. soll sich also das Er, das Selbst im christlichen Wesen, im Christentum manifestieren, zum Ausdruck bringen, dann bedarf es eines Sie, einer Shakti, einer sich entfaltenden, dynamischen, göttlichen Bewusstseinsmacht. Anders gesagt, wenn man verhindern will, dass der wahre, christliche, der liebende Gott, das Er, das Selbst, die Seele, sich durch das Christentum manifestiert, sich durch diesen Fluss in der Schöpfung entfaltet, so muss sie, die Shakti, die christliche Mutter, die dynamische Macht und Kraft der Liebe und des wahren Mitgefühls aus ihm entfernt oder, soweit dies nicht möglich ist, beiseite geschoben, entmachtet werden. Auf der Ebene der Ishvara Shakti, des sich selbst ausdrückenden und entfaltenden göttlichen Bewusstseins, ist sie wesenhafter Aspekt des einen Göttlichen, dem Göttlichen innewohnend, sie ist sozusagen Gott. Doch unterhalb dieser Ebene nehmen wir das Spiel, den ewigen Hochzeitstanz zwischen ihr und ihm, als Wechselspiel von Purusha und Prakriti, von Geist und Natur, Geist und Schöpfung wahr. Hier beginnt die scheinbare Trennung. Die Natur, die Schöpfung kann im Bewusstsein der Menschen vom Geist, vom Schöpfer isoliert werden. Statt Geist und Schöpfung, Schöpfer und Welt als unterschiedliche Ausdrucksformen des einen Göttlichen wahrzunehmen, betrachtet man Gott nur noch als Geist, als geistig und die Natur, die Schöpfung, als etwas von Gott Getrenntes. Und dies gilt in noch viel folgenreicherem Maße, wenn wir uns vom kosmischen Fluss in den eigenen, individuellen begeben. Denn diese Trennung geschieht auch in uns selbst, zwischen Seele und eigener Natur, eigenem Bewusstsein. Die Seele wird ihrer Seelenmacht entkleidet. Wir mögen unsere Seele, den göttlichen Funken, das Senfkorn in uns bejahen, aber nicht mehr verstehen oder daran glauben, dass dieses Senfkorn aufgehen kann, dass aus diesem Senfkorn ein Königreich Gottes in uns erstehen kann. So bleibt in uns ein hier auf Erden unlösbarer, ewiger Dualismus. Die Seele kann, wenn unsere Zeit abgelaufen ist, zum Himmel fahren und dort ihre Heimstatt finden. Unsere äußere Natur, das Fleisch, wie es heißen wird, kann sie letztlich nicht verändern, nicht umwandeln, nicht transformieren, höchstens ein wenig durchscheinen, läutern. Von dieser Verdrehung, von der Entmachtung des eigenen Göttlichen in uns, müssen wir uns unbedingt verabschieden. Es ist eine der größten Hypotheken, die uns das christliche Wesen mit auf den Weg gegeben hat. Und an dieser Stelle bedarf es dann, wie wir an unserem letzten Abend gesehen haben, nur noch einer kleinen Mitgift, einer vergifteten Beigabe, einer hinzugefügten Bewertung, um eine Teilwahrheit zu einer Falschheit zu machen. Geist und Natur werden im moralischen Prisma des in die Christenheit übernommenen Alten Testaments zum gütigen Gott im fernen Himmel und zur sündigen, verdammten Erde, zur reinen Seele und zum sündhaften Menschsein. Sie werden zu ihm, dem heiligen geistigen Gottvater, dem ehrwürdigen Priester, dem rechten Lehrer, dem ehrbaren Mann, und zu ihr, der sündhaften, verführerischen Welt, der unreinen und verderbenden Frau. Das Sie hat keinen Platz in Gott, im Geiste, im reinen christlichen Glauben, und sie, die Shakti, die Mutter, untrennbarer Aspekt des einen Göttlichen, wird aus dem Glaubensbekenntnis, aus der Mutterzelle der christlichen Lehre und Kirche und damit aus ihrer DNA, aus ihrem gesamten genetischen Code entfernt. Nur er wird aus dieser Stammzelle entspringen, sich durch die christliche Kirche und Lehre entfalten. Er allein ist Gott, aber eben nicht er als Gott, als das wahre Göttliche, das Selbst, die Seele, der kosmische Allliebende, sondern er als Vater. Mit letztlich all den Attributen und Eigenschaften, die damaligen Menschen einem Vater beigeben, dem Pater Familias, dem Patriarchen, dem strengen und gerechten Herrn über das Haus, dem unumschränkten Herrscher über die Familie. Der Eid des Christen wird auf diesen Gott Vater geleistet, der Bund mit ihm geschlossen. Und der Stellvertreter dieses Gottes, der Priester, der Guru, der geistige Lehrer, ist dann natürlich ebenfalls nur ein Er, kann nur ein Er, ein Padre sein, Vater, Pater, Seelsorger. Diese Formation sitzt, obwohl sie eine inzwischen bewusster gewordene Menschheit immer klarer und eindeutiger zurückweist, oft tiefer als man glaubt. Die Idee des Menschen, die geistig etwas zu sagen, zu lehren haben, interessanterweise auch in Sachen Liebe, Nächstenliebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit, einfach Männer sein sollten, oder die Autorität oder den Vorschuss, die man ihnen allein aufgrund dieser Suggestion zuweist, ist in vielen Menschen, in vielen Gläubigen und Suchenden oft noch grundlegend verwurzelt. Es ist eine Säule, vielleicht wegen ihrer tiefen religiösen Wurzel, eine der stärksten Säulen eines auch heute noch anhaltenden, überkommenen Ungleichgewichts. Eine Säule, die wir getrost umstoßen dürfen, oder besser, die wir von ihrer Falschheit befreien und um eine weitere Säule, die der dynamischen göttlichen Macht, der göttlichen Shakti, der wahren Sie ergänzen dürfen. Der Schlüssel dazu liegt in der Entfernung dieser kleinen Programmierung, dieses kleinen Implantates der Falschheit, nämlich der unterschiedlichen Bewertung, nicht der unterschiedlichen Wahrnehmung von Er und Sie, von Purusha und Prakriti, der unterschiedlichen Bewertung von Geist und Schöpfung, von Geist und Welt, von Mental und Herz, von Mental und dynamischer Lebenskraft. Das eine in seinem eigentlichen Wesen nicht göttlicher als das andere. Für viele Christen ist es durch diese Festlegung auf Gott Vater im ursprünglichen Glaubensbekenntnis fast unmöglich, dem christlichen Gott einen mütterlichen Aspekt zu geben, sich überhaupt des mütterlichen Aspektes zu erinnern. Das Sie des Christentums war sozusagen in der Wiege ermordet worden, auch wenn es auf anderem Wege wieder einen gewissen Eingang in den Glauben der Menschen fand. Denn die immer noch lebendige Erinnerung an die antike oder paganische Welt der Göttinnen und Götter und das den Herzen der Menschen innewohnende Sehnen nach Liebe, Mitgefühl, Gnade und Erbarmen rangen der Kirche die Akzeptanz der Marienverehrung ab. Und wie emotional verklärt, verzerrt, begrenzt diese Anbetung der Maria Mutter Gottes in den Herzen der meist einfachen Menschen auch immer sein und gewesen sein mag, es hielt die Christen mit etwas Göttlichem in Verbindung, das ihnen nahe sein konnte, das zwischen dem entfernten, allmächtigen Gott und dem inzwischen ebenso entfernten, in den Himmel aufgefahrenen Christus vermitteln konnte. Etwas, vor dem man sich nicht, wie vor Gott und Christus, fürchten musste, das in seinem Wesen nicht titanisch oder asurisch war. Denn, wie wir jetzt sehen werden, die Angst vor Gott und Christus ist ebenfalls fest im Glaubensbekenntnis verankert. Dort heißt es weiter: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, nicht etwa den Allliebenden. Zwar ist der Gott der Liebe tatsächlich auch der allmächtige Gott, zwar sind Liebe und Allmacht in ihrer höchsten Form eins, deckungsgleich, zwar ist nichts machtvoller als die göttliche Liebe und Seinsseligkeit. Diese höchste Ebene aber verschließt sich der Wahrnehmung des gewöhnlichen Menschen. Ganz im Gegenteil. Die Liebe, die die Menschen im täglichen Leben erfahren, das, was sie Liebe nennen, das aber mit wahrer Liebe nichts oder nur sehr wenig zu tun hat, scheint alles andere als allmächtig zu sein. Oft, allzu oft scheinen sie gar ohnmächtig, ohnmächtig wie Christus selbst angesichts der ihn umgebenden Dunkelheit, ohnmächtig wie die Madonna des Mitgefühls und Leides, die Seelenqualität, die die Christen als ihr Wesen annahmen. Liebe und Macht trennen sich im Bewusstsein der Menschen und vor allem im Bewusstsein der Christen. Sie werden im täglichen Erleben und in der moralischen Bewertung zu fast unvereinbaren Gegensätzen. Und hier wird der Begriff Vater der Allmächtige bedeutsam. Die Allmacht hat sich im Bewusstsein der Menschen von der Liebe gelöst, ist zu einem Abstraktum, etwas Namenlosem geworden. Dies aber, die namenlose Macht, Macht ohne Liebe, ist der zentrale Wesenszug des Titanen, auch des Asuras der Falschheit. Und er zeigt sich auch in dieser weiten, fast universalen Macht den Menschen, die ihn dann oft genug für den Allmächtigen, für Gott selbst halten. Eine Verwechslung, ein Irrtum mit fatalen Folgen, dem seinerzeit auch Hitler und durch ihn als Medium das deutsche Volk zum Opfer fallen werden. Dann Christus, der dem Vater eingeborene Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, aufgefahren in den Himmel. So weit, so gut. Aber dann, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Kein Wort zu seinem Werk, seinem Geschenk an die Menschheit, zu dem, was er verkörperte. Kein Wort zu Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit, göttlicher Gnade. Christus ist der Sohn Gottes, Gott Vaters, des namenlosen Allmächtigen. Er ist seine rechte Hand und er wird kommen, um die Menschen zu richten, nicht etwa zu erlösen. Und vor diesem Gericht gibt es kein Entkommen, nicht einmal durch den Tod. Denn, wie wir zu unserem Erstaunen hören, auch die Toten werden gerichtet. So erhält das Glaubensbekenntnis, der Eid, der Bund des einzelnen Christen mit der Gemeinschaft und mit Gott, die Einweihung in das christliche Mysterium, durch einige wenige operative Eingriffe und Implantate eine vollkommen andere Prägung. Macht statt Liebe, Gericht und Unerbittlichkeit statt Mitgefühl und Barmherzigkeit, Gesetz und Gnadenlosigkeit statt göttlicher Gnade. Der einzig mildernde Begriff, die Vergebung der Sünden, aber wird in Beichte und Ablass mit der Suggestion einer möglichen ewigen Verdammnis seine ganz besonders monströse, die Menschen versklavende Verdrehung erfahren. So entfaltet sich aus diesem veränderten genetischen Code eine Lehre, eine heilige katholische Kirche, die hinter ihrer weihrauchverhangenen, grandios erscheinenden und ehrfurchterweckenden Verkleidung nichts anderes ist als eine materielle Verkörperung der Falschheit und ihrer Natur. Macht, Lüge, Gnadenlosigkeit, Unerbittlichkeit, Grausamkeit, Zynismus, Menschenverachtung. Nur wenige Menschen, die sich des wahren, liebenden Gottes bewusst waren oder eine tiefe, leuchtende Erinnerung an ihn in sich trugen, konnten von dieser Manipulation zumindest weitestgehend unberührt bleiben. Doch für die meisten Christen oder jene, die aus früheren Leben einen Teil dieser Natur in sich tragen, beinhaltet dieses Glaubensbekenntnis in seiner wesenhaften Natur ein Eid, eine unsichtbare, sehr kraftvolle Bindung an den allmächtigen Vater und die heilige Kirche. Eine Bindung, die sich durch das ganze Wesen bis tief ins Unterbewusstsein zieht und von der sie sich nur ausgesprochen schwer befreien können. Die Mutter sagte dazu: All jene, die getauft wurden und eine Zeit lang zur Beichte gegangen sind, sind zu einem Teil des Ganzen geworden, einer inneren psychologischen Entität, und es ist sehr schwierig, sich davon freizumachen. Es gibt eine unsichtbare Kirche und diese Menschen befinden sich in ihrem Griff. Um sich von ihr zu lösen, muss man ein vitaler Held sein. Ein wahrer Held, verstehst du? Weil sie sehr stark ist. Ich sah, dass alle Religionen in dieser Weise Kongregationen, also Gemeinden, Versammlungen, im Unsichtbaren haben. Aber unter all diesen ist die christliche die stärkste, vom irdischen Standpunkt aus betrachtet. Sie ist viel stärker als die der Buddhisten, viel stärker als die der Chinesen, viel stärker als die der alten Hindu-Religionen. Es ist die stärkste. Und naturgemäß ist sie stärker als die jüngeren Religionen. Sie ist die stärkste. Und wenn du getauft bist, bist du gebunden. Wenn du nicht zur Messe gehst und niemals bei der Beichte warst, kannst du mit ein wenig vitaler Energie herauskommen. Aber die, die zur Beichte gingen, insbesondere zur Beichte. Wir hatten eine Französin hier, im Sri Aurobindo Ashram, aus der Dordogne. Sie war sehr enthusiastisch, sehr hingebungsvoll, aber zur gleichen Zeit blieb sie sehr christlich. Sie versuchte, die beiden Dinge Seite an Seite zu leben. Natürlicherweise brachte sie das in innere Schwierigkeiten, und eines Tages, ohne wirklich zu wissen, warum oder wie, ging sie zur Beichte. Und damit brach alles zusammen. Sie war verzweifelt, brach zusammen. Ich sagte zu ihr, es ist besser für dich zu gehen. Und sie ging. Sie ging zurück nach Frankreich. Von dort schrieb sie andere, verzweifelte Briefe, und dann starb sie. Die Wurzel dieser tiefen inneren Zerrissenheit in überzeugten, wahrhaftigen, doch mit dieser unsichtbaren Kirche verwobenen Christen liegt nicht nur in dem bewusst oder unbewusst empfundenen Eidbruch, in der Aufkündigung des Bundes mit Gott und der Gemeinschaft der Christen und dem damit verbundenen Schuldgefühl, sondern darüber hinaus in einer weiteren, ausgesprochen machtvollen Suggestion, die die Kirche, genauer der Herr der Falschheit durch sein Instrument, die Kirche, in die Venen des christlichen Wesens eingeführt hat. Die lebendige Vorstellung einer ewigen Hölle und ewigen Verdammnis. Die Idee, dass man bei einem ernsthaften Fehler, einer schweren Sünde, einem Vergehen gegen Gott, dass man bei einem Ausstieg aus der materiellen oder der unsichtbaren geistigen Kirche für alle Ewigkeit von Gott getrennt wird, sozusagen in die Hölle kommt, verurteilt von einem jüngsten Gericht, dem Christus selbst vorsteht, ist eine ungeheuerliche Formation. Eine, wie die Mutter sagte, vollkommen teuflische Idee. Es ist eine kollektive Suggestion, die über Jahrhunderte die Christenheit vollständig in ihrem Griff hatte und die auch heute, selbst wenn man sie mental inzwischen durchschaut und zurückweist, die Menschen im Unterbewusstsein durchwebt, sie im Schlaf ergreift, in Träumen terrorisiert. Eine kollektive Formation, die die Mutter wie eine riesige Spinne über der ganzen Erde sah. Eine Spinne, die heute immer noch mehr als 2 Milliarden Christen in aller Welt mehr oder weniger tief in ihrem Netz bindet. Dieses ganze Gebilde, das ganze Konstrukt von Schuld und Sühne, von der Trennung von Gott, von jüngstem Gericht, von ewiger Hölle und Verdammnis, von sogenannter göttlicher Gerechtigkeit in menschlich-moralischem Verständnis, ist eine einzige Lüge. Ein Instrument der Falschheit, des Lord of Justice, des Herrn der Gerechtigkeit, wie er sich selbst später bezeichnen wird. Ein Instrument, das nichts anderem als der Sicherung seiner eigenen Herrschaft über die Menschheit und damit über die Erde dient. Es hat mit der Botschaft Christi, der ursprünglichen christlichen Wahrheit, nichts, aber auch nicht das Geringste zu tun. Die Mutter sagte einmal, dass sie die Religion des Christentums vielleicht am heftigsten bekämpft habe, und zwar genau deshalb, weil sie die Furcht, die Angst der Menschen als Machtwerkzeug gebraucht. Furcht, die, wie sie sagt, von allen Dingen am entwürdigendsten ist. Wenden wir uns nun wieder unserem christlichen Fluss zu und folgen seinem Lauf nach innen, hin zu den Wahrheiten unseres Herzens. Wir haben gesehen, wie unsere inneren lichten Götter nach außen in die Welt strömen, um die Menschheit zu retten, den Menschen zu helfen. Die Seelenkraft des göttlichen Mitgefühls in sich tragend, jedoch ohne bewusste Verbindung, ohne Vereinigung mit der wahren Seele, ohne die Seelenkräfte der göttlichen Macht und der göttlichen Weisheit. Wir haben gesehen, dass das göttliche Mitgefühl in seiner reinen, tiefen Form nicht nur nicht über die Kraft verfügt, die Menschen zu erretten, den Sieg zu erringen, sondern auch nicht über die Weisheit, über das Wissen, wie den Menschen geholfen werden kann, wie dieser Sieg zu erringen ist. Noch ist uns diese Begrenztheit nicht bewusst. Wir gleiten mit den lichten Göttern den Strom entlang und gelangen an eine Flussbiegung, hinter der in der Ferne die Welt der Menschen sichtbar wird. Eine Wendung, in der sich die Strömung fast unmerklich, aber entscheidend verändert, in der sich gefährliche Strudel bilden. Strudel, in denen viele Reisende, in beide Richtungen Reisende, versinken. Wirbel, Traumata, die dem göttlichen Boten aus dem Inneren den Eintritt in die Welt der Menschen und den Menschen den Eintritt in die Welten der Seele verwehren. Dies ist der Ort, an dem die eigene Begrenztheit, das eigene Versagen, die eigene Ohnmacht offenbar wird, an dem der Schmerz des Irrtums, des Zusammenbruchs der Illusion gefühlt, empfunden wird. Der Ort, an dem alles, alles, wofür man glaubte, da zu sein oder gekommen zu sein, in sich zusammenzustürzen scheint. Hier ist der entscheidende Durchgang, die, wenn man so will, existenzielle Erfahrung. Der Reisende nach innen fürchtet die Auslöschung, das Gefühl der Auslöschung, die doch nichts anderes ist als die Auslöschung eines bestimmten Ich-Sinns, das Aufbrechen einer begrenzten Ich-Identität, die Auslöschung einer Vorstellung von Sein und Sinn, die tatsächlich nicht das wahre Sein ist, die Auflösung einer Formation von Charakter, die nicht der wahren inneren Person entspricht, das Ende einer Idee von Wirken und eigenem Tun, die nicht das wahre Handeln ist, nicht das ist, wofür wir wirklich gekommen sind. Der innere göttliche Lichtbringer, der nach außen in die Menschheit tritt, begegnet an dieser Schwelle der expliziten Erinnerung für das, was er verkörpert, von der Falschheit und seinen menschlichen Instrumenten hier in der materiellen Welt geschlagen, gefoltert, zerrissen, verbrannt worden zu sein. Es bedarf von beiden Seiten eines großen Mutes, letztlich eines unerschütterlichen Vertrauens in das Göttliche, einer inneren Gewissheit, um diese Siegel zu lösen, diese Strudel zu durchfahren oder besser sich über sie hinwegtragen zu lassen. Die Illusion der eigenen Auslöschung auf dem Weg nach innen und die Suggestion eines unvermeidlichen Märtyrertums in der Welt der Menschen zählen zu den stärksten Waffen der Falschheit, mit denen sie sich unserer Reise, unserer eigenen Befreiung und unserem wahren Wirken in der Welt entgegenstellt. Sie ziehen sich als angstvolle Erinnerungen durch unser emotionales Wesen bis tief in unser Körper und Unterbewusstsein, und sie kreieren für uns unbewusst die Welt, in der wir leben. Sie müssen letztlich am Urgrund, im Vertrauen in die göttliche Liebe und göttliche Gnade gelöst werden. Für uns halten wir an dieser Stelle erst einmal nur fest, dass diese Suggestionen, so wahr und endgültig sie uns auch vorübergehend erscheinen mögen, eine Lüge, eine Illusion, ein Schachzug der Falschheit sind. Hinter dieser Flussbiegung, an der Pforte in die Welt der Menschen, verschwindet die Sonne endgültig hinter den Hügeln. Nur das Licht, das sich in der Landschaft spiegelt, erinnert uns daran, dass es sie gibt. Die Falschheit steigt endgültig mit in unser Boot und wird von nun an, durch unsere Unwissenheit und unser äußeres Wesen wirkend, zum ständigen Begleiter. Dann nimmt der Fluss an Fahrt auf. Wir gelangen in die Stromschnellen der vitalen und emotionalen Ebenen. das göttliche Mitgefühl, das aus dem ursprünglichen Einheitsbewusstsein vollkommen natürlich geborene Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, verkleidet sich graduell in einen Austausch emotionaler Schwingungen zwischen Wesen, die sich als getrennt voneinander empfinden. Liebe, Mitgefühl, Helfen, Erretten, Dienen werden mit persönlichen Vorstellungen, Wünschen und Bedürfnissen vermengt. Dem persönlichen Bedürfnis zu helfen, zu heilen, mitzuleiden, dem persönlichen Bedürfnis, eine Aufgabe im Leben zu haben oder einfach aus welchen Gründen auch immer ein guter Mensch zu sein, in den Augen anderer wie auch in der eigenen Wahrnehmung. Unser Wesen wird nun mehr und mehr von Ängsten durchwoben, der Angst, ein schlechter Mensch zu sein, unmenschlich zu sein und von einer bestimmten Gemeinschaft, vielleicht sogar von der Menschheit, insgesamt ausgeschlossen zu werden, der Angst vor Einsamkeit, der Angst, Gott nicht zu genügen, Ängste, die sich der individuellen Struktur eines jeden Menschen wie ein mutierender Virus anpassen. Ängste, die von der Falschheit in die vitalen Ebenen gewoben werden und in denen wir uns wie in einem Spinnennetz verfangen und immer wieder, immer tiefer verheddern und wir manchmal sogar zu lieben begonnen haben und nicht mehr loslassen wollen. In den kraftvollen, die Ufer überflutenden Wogen des sogenannten höheren Vitals werden die ursprünglichen christlichen Herzensideale mit machtvollem, heroischem Mut durchwoben, mit Pathos verkleidet, von mächtigen Hungern und hochgradigen Arroganzen umwölkt und von einem glorifizierten Sendungsbewusstsein, einem oft blinden und rücksichtslosen Bekehrungs- und Missionseifer ergriffen, den wir allzu häufig, wenn auch vielleicht in etwas freundlicher erscheinender Form, auch noch in uns selbst entdecken können. Und dann trägt der große Schwall von Lebensatem die christliche Botschaft noch weiter hinab, flussabwärts, in die Ebenen, die das Dasein ausschließlich als Ausdruck von Lebenskraft und Lebensmacht empfinden und danach bewerten. Die Wellen schlagen in die Häfen der Macht, des Imperiums, des römischen Imperiums. Längst ist der Strom mit Quecksilber durchtränkt, zu einem Gewässer der Falschheit geworden. Ein vergifteter Fluss trifft auf einen bereits vergifteten Boden und vereinigt sich mit ihm. Welches Wesen auch immer dem künftigen römischen Kaiser Konstantin im Jahre 312 erschien, welches Wesen auch immer das leuchtende Kreuz mit der Inschrift »In diesem Zeichen wirst du siegen« in sein Bewusstsein führte, ganz abgesehen von der Frage, ob diese Darstellung überhaupt auf irgendeiner Wahrheit fußt, Tatsache ist, dass Konstantin den Christengott, den Gott der Kirche, den Allmächtigen, als Garanten für seinen militärischen Erfolg ansah, dass das Christentum Staatsreligion und zur Säule des Gottesgnadentums wurde und der Kaiser zum irdischen Treuhänder göttlicher Macht, zum Stellvertreter Gottes auf Erden, bis die Kirche schließlich stark und gefestigt genug sein wird, um in der Person des Papstes selbst diesen universalen Machtanspruch zu erheben und die kaiserliche Macht herauszufordern. Knapp 300 Jahre nach der Kreuzigung Christi ist die Brücke zwischen weltlicher und geistiger Macht geschlagen. Das Christentum tritt aus der Rolle des Verfolgten in die Rolle des Herrschenden, des Verfolgers. Es geht mit den politischen Strukturen, mit dem Reich, dem Imperium Romanum Verbindungen, Kompromisse ein und verliert dabei mehr und mehr sein inneres Königreich. Ein anderes Königreich tritt an seine Stelle. Ein Königreich, in dem Liebe, Nächstenliebe, Gnade und Mitgefühl nur noch als Nebenaspekte, als dekorierendes Beiwerk weiter ihre Rolle spielen dürfen. Sie werden geduldet, solange sie nützlich sind, solange sie dem harten, hässlichen Gesicht ein wenig Farbe und Schminke geben, solange sie die Herrschaft der Falschheit und seiner neuen Kirche nicht gefährden. Der dunkle Fluss aber windet sich langsam weiter. Er verebbt schließlich in den Sümpfen und Mangrovenwäldern des niederen Vitals und verfängt sich dort in all den kleinlichen Vorzügen, Abneigungen, Wünschen, Begierden, Empfindungen, Leidenschaften, in all den besitzergreifenden Instinkten, in Wut, Gier, Lust, in all den kleinen Ängsten, die die Menschen im täglichen Leben umtreiben. Dann versickert er in der Erde, tränkt unseren physischen Körper, unser Körperbewusstsein, durchwebt sie mit seinen Giften und verliert sich mit all dem, was er auf seinem langen Weg aufgenommen hat, im Meer des Unterbewusstseins. Hier endet unsere Reise. Wir haben den christlichen Fluss, der aus den spirituellen Höhen ins Erdbewusstsein hinabströmt und sich aus der Seele hinter dem Herzen ins äußere Bewusstsein des Menschen ergießt, in seinem Hauptstrom befahren. Wir haben ein erstes Bild des christlichen Wesens und seiner grundlegenden Prägungen und Muster gezeichnet. Die Hütten der Eremiten und Mystiker, die Dörfer und Siedlungen, die Städte der Menschen erstrecken sich entlang des ganzen Flusses, über alle Ebenen. Christus selbst, die vom Heiligen Geist erleuchteten Apostel, die von der Botschaft erfüllten Evangelisten, die Gnostiker des höheren Wissens, die frühchristlichen Prophetinnen und Propheten, die das lebendige Wort in die Welt trugen, die philosophisch geschulten mentalen Kirchenväter, die die christliche Lehre gegen die Beschuldigungen der hellenistischen Schulen verteidigen mussten, die Nächstenliebe praktizierenden, in den inneren Regionen des Herzens lebenden Christen, die vielen einfachen, in ihrer Unwissenheit eingeschlossenen Menschen in den Dörfern und Städten ohne Zugang zur Quelle, sie alle sind Teil des christlichen Wesens, sind Zellen des christlichen Körpers, die in unterschiedlichen Vibrationen, in unterschiedlichen Intensitäten schwingen, die unterschiedliche Sprachen und Dialekte sprechen. Und schon damals, in der noch plastischeren Jugend des Christentums, sind die Erkenntnisse, die Auffassungen, die Vorstellungen, die Empfindungen und Ahnungen, was das Christentum sei, was es sein könnte, so vielfältig wie die Landschaften, die sich entlang des Flusses erstrecken. Schon früh scheiden sich judenchristliche Strömungen, die Ebioniten, die Hebräer, die Nazoräer, die weiterhin dem jüdischen Gesetz folgen, aber an Christus als den Sohn Gottes glauben, vom christlichen Hauptstrom. Ebenso der Marzionismus, der das Alte Testament, aus Gründen, die wir inzwischen nachvollziehen können, grundlegend ablehnt. Der Montanismus, eine Offenbarungsreligion, dessen Gründer sich für den im Johannesevangelium verheißenen Parakleten, die Verkörperung des Heiligen Geistes, hält. Und eine größere Zahl unterschiedlich geprägter, sogenannter gnostischer Bewegungen. Es ist die Zeit der Entstehung der Evangelien. Aus unserer heutigen Sicht, aus der Vogelperspektive, bilden diese Evangelien den Ausgangspunkt, das Fundament der christlichen Religion und Lehre. Am Anfang stand das Evangelium, könnte man sagen, doch bei genauerer Betrachtung stellen wir fest, dass diese durchaus nicht im luftleeren Raum entstanden sind und dass die zeitliche Differenz zwischen den tatsächlichen Ereignissen, Jesu Leben, Kreuzigung und Auferstehung, und der Entstehung dieser Schriften erheblich ist, dass das Christentum also schon eine beträchtliche Entwicklung durchlaufen hatte, die sich in diesen Schriften widerspiegelt. Älter, authentischer sind aus der mündlichen Überlieferung festgehaltene Sprüche Jesu, eine Sammlung, von deren Existenz wir wissen, die aber leider verloren gegangen ist. Auch Gleichnisse und Wundergeschichten wurden schon in den ersten Jahren nach Christi Kreuzigung zusammengestellt. Die Paulusbriefe und auch erste Gemeindeordnungen existieren bereits und finden Verbreitung. Nun werden diese Quellen zusammengefasst in zusammenhängenden, längeren Werken, in den uns bekannten Evangelien. Die Evangelien sind also, wenn man so will, Verkündigungen, die in ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung bereits die verschiedenen konkurrierenden Strömungen mit ihren kulturellen und gesellschaftlichen Prägungen verkörpern. Durch Vergleiche der drei Evangelien des Markus, Lukas und Matthäus können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das Markus-Evangelium als ältestes etwa um 70 nach Christus entstand und Lukas und Matthäus auf dessen Inhalte zurückgriffen, aber ebenso auf eine Markus unbekannte Quelle, die eben schon erwähnte, verloren gegangene Sammlung von Sprüchen Jesu, die wir auch im Thomas-Evangelium wiederfinden. Die Evangelien des Matthäus und des Lukas, die historisch die Zerstörung des Jerusalemer Tempels voraussetzen, sind wohl in den 80er oder 90er Jahren des ersten Jahrhunderts verfasst worden, das Johannesevangelium vermutlich etwa 30 bis 40 Jahre später. Neben diesen später kanonisierten und uns deshalb bekannteren vier Evangelien entstand im zweiten Jahrhundert eine Vielzahl weiterer Schriften. Die judenchristlichen Evangelien, also das Petrusevangelium, das Ebioniten-Evangelium, das Nazaräer-Evangelium, die gnostisch geprägten Evangelien, dazu zählen unter anderem das vermutlich schon recht früh entstandene Thomas-Evangelium, das sogenannte Evangelium der Wahrheit, das Philippus-Evangelium, das Evangelium nach Matthias, das Evangelium des Judas, das Evangelium der Maria und sogenannte legendarische Evangelien, erbauliche Schriften, in denen das Leben Jesu oft mit Legenden und Mythen der Volksliteratur vermengt wird und die beim Volk daher sehr beliebt und weit verbreitet waren. Hierzu zählen zum Beispiel das Nikodemus-Evangelium, die gesamte Pilatus-Literatur und verschiedene Kindheitsevangelien, wie das Kindheitsevangelium des Thomas, in dem der junge Jesus, ganz im Verständnis der damaligen Zeit, als kleiner Herkules beschrieben wird, der alle Charakterzüge eines pubertären Kindes trägt, aber mit absoluter Allmacht ausgestattet ist. Hier wird der kleine Jesus zum Schreckgespenst für seine Umgebung. Ein anderes Kind muss zum Beispiel nur deshalb sterben, weil es Jesus anrempelt und dieser es aus einem Impuls heraus verflucht. Dennoch und trotz aller Einflüsse, Verdrehungen und unterschiedlichen Perspektiven können wir an dieser Stelle festhalten, dass zumindest die frühen Evangelisten, wie die Mutter sagte, bemüht waren, exakt das wiederzugeben, was Christus gelehrt hat. Und sie waren, Zitat, in gewissem Maße erfolgreich darin, seine Botschaft zu übermitteln, eine Botschaft des Friedens, der Brüderlichkeit und der Liebe. 200 Jahre später, zu Beginn des 4. Jahrhunderts, bricht sich das ursprüngliche Licht der Botschaft Christi bereits in unzähligen Spiegeln, die alle, mehr oder weniger verzerrt und manchmal bis zur Unkenntlichkeit verzerrt oder in ihr Gegenteil verkehrt, einen Teil der Wahrheit in sich tragen. Die Zirkumzellionen zum Beispiel, in gewisser Weise Vorgänger der späteren Geißlerbewegungen im 13. und 14. Jahrhundert, zerbrechen sich zur Buße für ihre Sünden die Gliedmaßen oder schneiden sich Ohren, Nasen und Lippen ab. Eine Selbstbestrafung für eine tatsächlich nie existierende Schuld, die wir in milderer, psychologischer Form im christlich geprägten Wesen auch heute noch recht häufig antreffen. Sri Aurobindo und die Mutter haben immer wieder betont, wie wichtig es ist, Fehler zwar zu betrachten und zu korrigieren, daraus zu lernen, sie aber nicht zu bewerten, keine Schuldgefühle zuzulassen. Die Kainiter wiederum lehren, dass die Unbeugsamen, wie Kain oder die Bewohner von Sodom und Gomorra, die wahren Besitzer der verborgenen Weisheit seien und Judas Iskariot Gott begnadet sei. Denn hätte Judas Jesus nicht verraten, wäre auch die Erlösung nicht Wirklichkeit geworden. Sie sind in gewisser Weise eine Art früher Nietzsche, der den vitalen Titanen, das Ideal von Macht und Kraft zum Daseinsziel des Menschen erhebt, was in seiner wahren Form ja ebenfalls ein Aspekt des Göttlichen ist. Und sie werfen ein wahres, wenn auch leicht verzerrtes Licht auf die eigentliche Rolle der Falschheit und des Bösen in der Entfaltung des göttlichen Bewusstseins in der Menschheit. Eine Rolle, die diese Kräfte dann tatsächlich und nicht nur indirekt einnehmen würden, wenn sie dem Göttlichen bewusst dienen und sich ihm nicht widersetzen und die Herrschaft über die Welt und die Menschen übernehmen oder behaupten wollten. Wir treffen auf die Karpokratianer, die lehren, dass sich die Dämonen der Hölle von den unterdrückten, nicht begangenen Sünden ernähren, was aus okkulter Sicht durchaus richtig ist und weshalb wir unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse nicht unterdrücken sollen, in die Ebenen hinunterdrücken sollen, in denen sie von anderen Kräften genommen, verdreht und missbraucht werden. Darum, und das ist dann eine interessante Variante, sündigen die Karpokratianer bewusst, um auf diese Weise den Teufel auszurotten, der dann keine Nahrung mehr bekäme. Eine typische Bewegung und Verdrehung dessen, was Sri Aurobindo das vitale Mental nennt. Ein Element, das damit seine eigene Zügellosigkeit und vermeintliche Freiheit metaphysisch rechtfertigt. Nach einigen gnostischen Bewegungen ist nur dem Geistmenschen, dem Pneumatiker, die Wiedervereinigung mit dem Göttlichen möglich. Er muss durch Abstreifen des Materiellen in immer höhere geistige Regionen vordringen, bis letztlich das unstoffliche Lichtreich des Göttlichen wiedererlangt ist. Ein reiner Aufstieg also, keine Veränderung unserer Natur. Und wir erkennen hier die uns auch selbst manchmal innewohnende Tendenz zur Weltflucht, zur Verneinung von Gott in der Welt, Gott als Welt gegenüber dem Gott der Transzendenz. Die afrikanischen Donatisten wiederum halten eine göttliche Vollkommenheit des Menschen für möglich und notwendig, was sie nicht daran hindert, mit erbitterter Unduldsamkeit ihre Gegner zu bekämpfen und zu verfluchen. Ein typischer Fall von der alle Zeit und auch uns bekannten inneren Diskrepanz zwischen mental-moralischem Anspruch und dem tatsächlichen Leben, unseren noch ungeklärten vitalen und emotionalen Bewegungen. Dann gibt es die Adamiten, die ihren Gottesdienst unbekleidet verrichten, um auch äußerlich die Unschuld des Paradieses wiederherzustellen. Ein schönes Symbol für die tiefe innere Wahrheit, sich vor Gott zu entkleiden, bis wir so nackt, buchstäblich ohne alles vor ihm stehen, dass die Vereinigung, die mystische Hochzeit mit ihm in uns stattfinden kann. Die ägyptischen Ophigen weihen, getreu ihrer Tradition als Schlangenverehrer, ihre Mysterien der biblischen Weisheit der Schlange, der göttlichen Kraft, der göttlichen Shakti, diesen im späteren Christentum fast vollends verloren gegangenen Aspekt des Höchsten. Auf Kefalonia, einer griechischen Insel, bildet sich eine Vereinigung, die allgemeine Gleichheit des Besitzes, Frauengemeinschaft und Auflösung aller bestehenden Ordnung fordert. Die ersten, wenn man so will, Anarchisten, die die Botschaft Christi als tatsächlich gelebtes Gesellschaftsideal verstehen und auch umzusetzen versuchen. Die Novatianer erstreben eine Kirche aus Reinen und Geläuterten, aus Heiligen, und verweigern allen Christen, die während der Verfolgungen ihren Glauben verleugnet haben, die Wiederaufnahme in den Schoß der Kirche. Sie verlangen von jenen, die zu ihr übertreten, die Wiedertaufe und wollen in das Glaubensbekenntnis den Satz aufgenommen wissen: Wer nach der Taufe eine schwere Sünde begeht, soll nicht mehr losgesprochen werden. Ein ausdrucksstarkes Beispiel für einen Fanatismus der Reinheit, dem wir in seiner Ungeduld und Unduldsamkeit manchmal auch in uns selbst gegenüber begegnen können. Weit gefährlicher für die Einheit des Glaubens aber ist die Lehre des libyschen Bischofs Arius, der verkündet, dass Jesus nicht gottgleich sei. denn dies sei eine Verkennung der reinen geistigen Gottheit. Christus sei vielmehr das Oberste aller Geschöpfe, ein Mittelwesen zwischen Gottheit und Welt, das zwar mit Gott im Willen eins, im tiefsten Wesen ihm aber nur ähnlich sein kann. Diese Lehre wird die Christenheit für lange Zeit in zwei unversöhnliche Hälften spalten und die Trennung des Römischen Reiches in ein lateinisches Westreich um die Stadt Rom und ein griechisch geprägtes Ostreich mit dem Zentrum Byzanz-Konstantinopel beschleunigen, den Riss zwischen den alten Reichshälften vertiefen. Denn nach Überzeugung der westlichen lateinischen Kirchenvertreter ruhen die Grundmauern der christlichen Kirche auf der Gottheit, der Gottgleichheit Christi. Würde diese angetastet, so unterlägen alle Lehren den Schwankungen und Irrtumsmöglichkeiten des menschlichen Geistes, wären also nicht mehr unfehlbar. Athanasius, der Hauptgegner des Arius, besteht deshalb darauf, dass Christus wesensgleich mit Gott Vater und wesensgleich mit Gott Heiliger Geist sei und doch auch ganz Mensch. Denn nur der Mensch konnte leiden und sterben. Nur das Opfer des Gottes vermochte die Sünden der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen und sie zu erlösen. Ohne die Göttlichkeit Jesu gäbe es keine Erlösung, ohne die Menschlichkeit Jesu kein echtes Leiden. Und dies ist tatsächlich auch für uns essentiell. Wir alle sind in gewisser Weise Mensch gewordener Gott. Und wir Menschen könnten unsere wahre, höchste und einzige Bestimmung, tatsächlich hier auf Erden, Gott, göttlich zu werden, niemals erfüllen, wäre der Menschensohn, der Mensch, in seinem wahren eigentlichen Wesen nur Gott ähnlich und nicht tatsächlich wesensgleich mit dem Vater und dem Heiligen Geist, wäre das individuelle Göttliche nicht wesensgleich mit dem Kosmischen und dem Transzendenten. Wir finden also in jeder dieser Auffassungen, in jeder dieser Verkörperungen der Lehre Christi einen Kern von Wahrheit. Jede von ihnen greift ein bestimmtes Element auf, nimmt einen einzelnen Stein, den der Fluss von den höheren Ebenen des Wissens und der Erkenntnis hinabgeschwemmt hat, und baut darauf sein Haus, seine Gemeinde, seine Kirche. Der Streit, der Hass zwischen den allzu verschiedenen Nachbarn aber eskaliert zunehmend, auch in physische Gewalt, und gefährdet schließlich, nach Ansicht der Kirchenväter, den Bestand der Lehre, die Christenheit als solche. Und er gefährdet nun, nachdem das Christentum zur Staatsreligion geworden war und damit die Einheit der Kirche mit der Einheit des Staates, des Reiches untrennbar verwoben war, den Bestand des römischen Imperiums. So war es Kaiser Konstantin selbst, der im Jahre 325 das Konzil von Nikäa einberief, ein Konzil, das mit einem einheitlichen, dem sogenannten nikänischen Glaubensbekenntnis endete. 60 Jahre später wurde dieses Bekenntnis zur einzigen im Reich geduldeten Religion. Das kaiserliche Edikt des Theodosius verkündet: Es ist unser Wille, dass alle Völker, die der Regierung unserer gnädigen Milde unterstehen, den Glauben befolgen, den der göttliche Apostel Petrus, wie bis heute der von ihm verkündete Glaube dartut, den Römern überliefert hat. Wir glauben nach der apostolischen Unterweisung und der evangelischen Lehre an die eine Gottheit des Vaters in gleichartiger Majestät und in heiliger Dreifaltigkeit. Wer diesem Gebot folgt, soll nach unserem Willen die Bezeichnung Christianum Catholicum, katholische Christen, in Anspruch nehmen. Alle anderen aber, nach unserem Urteil Unsinnige und Verrückte, sollen durch die Vergeltung unseres gerichtlichen Einschreitens zerschmettert werden, das wir gestützt auf des Himmels Ermessen treffen werden. Nun verschwinden auch die letzten Reste der paganischen Religionen. Sie werden durch gezielte Verfolgungsmaßnahmen aus dem Reichskörper entfernt. im Jahr 393 endet, nach etwa 2000 Jahren, die große Tradition der Olympischen Spiele. Das sogenannte Heidentum, seine Tempel und Statuen sind zerbrochen. Doch das, was es verkörperte, ihre Götter, ihre Mythen, leben in den Herzen der Menschen weiter. Sie finden Eingang ins Christentum, verkleiden sich nun in den Gewändern von Heiligen und ihren zahllosen Legenden. Das Christentum wurde, wie Sri Aurobindo sagte, zu einer merkwürdigen Mischung aus christlichem Glauben, römischer Korruption und Fragmenten alter Kulturen. Die ursprüngliche Botschaft Christi, sein Geschenk an die Menschheit, war darin kaum noch zu erkennen, schien fast gänzlich verloren. Und dennoch, das Christentum hat trotz aller Entstellungen, trotz aller Irrtümer, viele, sehr viele positive Spuren hinterlassen. Es war über einen langen Zeitraum die entscheidende dynamische Kraft in der Bewusstseinsentwicklung der Menschen in der westlichen Welt, in der Anhebung des kollektiven Bewusstseins. Sri Aurobindo fasste dies in die schon genannte Formel: Christus humanisierte von seinem Kreuz Europa. Und er führte dazu aus: Das Christentum durchdrang das menschliche Mental mit dem Impuls für höhere Ideale. Es schuf einen mentalen Boden, auf dem Altruismus wachsen konnte, und säte die Saat der Liebe, Anmut und Menschlichkeit in diese auf sich selbst bezogene, von Lust dominierte europäische Welt. Zitat Ende. Es waren Christen, die trotz aller Verfolgungen in einer brutalen und grausamen Welt die spirituellen Wahrheiten Christi, die Flamme seiner Botschaft in sich trugen, sie hüteten, sie an künftige Generationen weitergaben und für bessere Zeiten, für kommende Jahrhunderte bewahrten. Die ethischen, sozialen und praktischen Ideale des Christentums begannen, wenn auch langsam, eine harte, verrohte Gesellschaft zu durchdringen. Und sie übten schließlich interessanterweise, so Sri Aurobindo, gerade auf die Menschen und Zeitalter ihren Einfluss aus, die die religiösen und spirituellen Wahrheiten des Christentums, seine Formen, Riten und Disziplinen, ablehnten. Zitat: Im modernen Europa war der Humanismus, nur dem Namen nach christlich, in seinem Wesen die Übersetzung der spirituellen Wahrheiten des Christentums in das ethische und soziale Umfeld. Und das Sehnen nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, deren Übersetzung in das Soziale und Politische. Letzteres in der Französischen Revolution durch Männer, die die christliche Religion und spirituelle Disziplin aggressiv bekämpften. Und in einem Zeitalter, das in seiner intellektuellen Bemühung um Emanzipation versuchte, das Christentum als Glaubensbekenntnis zu ersetzen. Zitat Ende. Brüderlichkeit, in ihrem Ursprung also zutiefst christlich. In ihrer wahrsten Form das Band einer wahrhaftig geeinten Menschheit. Die wahre Ausdrucksform der Seelenqualität, die sich im christlichen Wesen verkörpert, der Madonna des Mitgefühls und des Leides, der Savitri verspricht, nach Vereinigung mit ihrer Seele zurückzukehren, damit sie, erlöst von ihrem Dharma des Leidens, eben dieses Band der menschlichen Gemeinschaft sein möge. An dieser Stelle wollen wir nun einen Schritt zurücktreten. Wir lösen den Blick von unserem christlichen Fluss und blicken noch einmal auf das große Delta, auf all die Urströme, die sich aus der ursprünglichen Einheit, der unendlichen Unendlichkeit in die Schöpfung ergießen, auf all die Flüsse, die aus den großen göttlichen Namen entspringen, auf die Ströme der großen Religionen. Und wir erkennen jetzt klarer, dass diese Flüsse andere Wässer, andere Erden und Schätze mit sich führen, andere göttliche Qualitäten in das Bewusstsein der Menschheit tragen. Wir sehen, wie sich der christliche Fluss und der paganische kreuzen, wie der machtvolle christliche Strom des Herzens, der Reinheit, der Nächstenliebe, des Glaubens und des Verzichts, die paganischen Tugenden der Lebensebenen, Durchhaltevermögen, Gerechtigkeit, Mut und Edelmut, den starken Stamm, die Verwurzelung in sich aufnimmt. Wir sehen, wie das Christentum dem Menschen, wie Sri Aurobindo sagte, eine Vision göttlicher Liebe gab und wie der Paganismus in ihm das Licht der Schönheit, die Weite und Höhe seines Lebens, das Ziel einer vielfältigen Vervollkommnung wachsen ließ. Die großen Flüsse des Judentums und des Islam brachten dem Menschen die religiöse Treue und Ergebenheit im Handeln und die begeisterte Hingabe zu Gott. Und der wahre Islam schenkte dem Menschen, wie wir eingangs erwähnt hatten, in seiner großartigen Kunst, in seinem Erblühen von Schönheit, das Recht, Sinnlichkeit und Freude in eben dieser Schönheit und in der Harmonie der Form zu empfinden. Der Buddhismus schließlich zeigte dem Menschen einen edlen Weg, weiser, sanfter, reiner zu sein. Und der Hinduismus öffnete ihm die weitesten und tiefsten spirituellen Möglichkeiten, durch und über seine großen Namen und Personalitäten. Brahma, die Unsterblichkeit, Vishnu, die Ewigkeit, Shiva, die Unendlichkeit und Krishna, des höchsten Ewiges, Unbegrenztes, Unsterbliches, sich selbst besitzen, sich selbst manifestieren, sich selbst finden. Die Verkörperung des Ewigen in seiner Form des Ananda, durch dessen Spiel, durch dessen Seligkeit, durch dessen Anmut alle Schöpfung möglich ist. Jede Religion war also, wie die Mutter ausführte, eine Stufe in der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit, drückte eine besondere Beziehung der Menschen mit dem Göttlichen aus. Um im Ergebnis das Erdbewusstsein, das Bewusstsein der Menschen zu einer wahren Einheit zu führen. Eine Einheit, die allumfassende Totalität ist. Eine neue Religion kam also nicht, um eine andere zu ersetzen oder zu beseitigen, sondern es war das Bedürfnis, das Sehnen nach Totalität, nach Vollständigkeit, dass diese Religionen, diese großen Flüsse, einen nach dem anderen hervorbrachte. All diese Religionen, so die Mutter, sind dazu bestimmt, in ihren Ursprung zurückzukehren und eine komplexe Einheit zu formen, vollständig, umfassend. Die Essenz allen menschlichen Sehnens und Strebens nach dem unbekannten Göttlichen. Und dies ist nicht nur sanktioniert, steht geschrieben, es existiert. In anderen Worten, es ist bereit, hinabzusteigen. Und was dieses Es, diese Totalität, die hinabsteigt, ist, beschrieb die Mutter so. Die Liebe alleine, wie sie von Christus gepredigt wurde, versagte darin, den Menschen zu transformieren. Die Kraft alleine, wie sie von Mohammed gepredigt wurde, transformierte den Menschen ebenfalls nicht, weit entfernt davon. Deshalb vereinigt das Bewusstsein, das dabei ist, die Menschheit zu transformieren, Kraft mit Liebe. Und derjenige, der diese Transformation verwirklichen muss, wird mit der Macht der göttlichen Liebe auf die Erde kommen. Nur wenn die göttliche Liebe sich in all ihrer Reinheit manifestiert hat, wird alles weichen, nachgeben. Dann wird es getan sein. Es ist die einzige Sache, die es tun kann. Es wird der große Sieg sein. Jenseits der Quellen des Overmind, des Übermentals, jenseits der großen göttlichen Namen, aus denen die Flüsse der Religionen entspringen, ist also die Kraft, das Bewusstsein beheimatet, die das große Werk der Transformation vollbringen und vollenden werden. Die göttliche Liebe allein hat die Macht, den christlichen Fluss und alle anderen verseuchten Flüsse der großen Religionen von ihren Vergiftungen zu befreien. Sie allein kann und wird den Sieg über die Falschheit erringen, ihr Netz, das unsere Welt durchwebt, auflösen. Basis für die Manifestation dieser höchsten göttlichen Liebe aber ist Wahrheit. und dieser Boden wird heute in unserer Zeit dem Kollektiv bereitet. Das inzwischen in der Schöpfung wirkende Wahrheitsbewusstsein, einem Wirken, dem die Natur, die Erde zugestimmt hat, ist dabei, die Falschheit an allen Ecken und Enden aufzudecken, zu verdrängen, ihre Knoten zu lösen und die Welt für die konkrete Manifestation und Herrschaft der göttlichen Liebe vorzubereiten. Doch auch dies ist vielleicht nur eine Wahrnehmung der einen unbegrenzten Wahrheit. Mir bleibt, so die Mutter, eine Art Erinnerung an eine uralte Geschichte, die mir niemand je erzählte, wo der erste Asura den höchsten Herrn herausforderte: Ich bin ebenso groß wie du. Die Antwort lautete: Ich wünsche, dass du sogar größer wirst als ich, dann wird es keinen Asura mehr geben. Diese Erinnerung bleibt irgendwo sehr lebendig. Wenn du das Ganze wirst, ist es vorbei. In seinem Ehrgeiz will der Asura größer sein als der höchste Herr. Werde größer als ich, dann gibt es nämlich keinen Asura mehr. Alles ist die Arbeit derselben einzigen Kraft, desselben einzigen Bewusstseins und derselben einzigen Macht. Auch hinter diesem Gefühl, diesem Willen, diesem Ehrgeiz, mehr, mächtiger und größer zu sein, steht dieselbe Kraft, die nach Expansion bis zum Grenzenlosen strebt. Sobald die Grenzen überschritten werden, ist es vorbei. Das sind alte Ideen, alte Vorstellungen von zwei sich bekämpfenden Kräften, einer Kraft des Guten und einer Kraft des Bösen, und des Kampfes zwischen den beiden darum, wer das letzte Wort haben wird. Früher amüsierte man Kinder mit derartigen Geschichten. Das ist eine Kinderei. Manche Leute oder, wenn du willst, Wesen oder Kräfte oder Bewusstseinszustände müssen sich hingeben und verschmelzen, um fortzuschreiten. In der vollkommenen Auslöschung gelangen sie zur Verwirklichung. Für andere ist der Weg diametral entgegengesetzt. Ein Wachstum, eine Herrschaft, eine Ausweitung, die immer fantastischere Dimensionen annimmt, bis die Trennung verschwindet. Sie kann nicht mehr existieren. Manche bevorzugen diesen Weg, manche den anderen. Wenn man aber am Ende ankommt, vereinigt sich alles wieder. Im Grunde genommen muss man nur die Grenzen durchbrechen. Viele Mittel können dazu dienen, die Grenzen zu durchbrechen. Und vielleicht sind sie alle gleich schwierig. Zitat Ende. Im Jahre 341 reist der junge Kleriker Wulfila zur Synode von Antiochien. Er wird sie als geweihter Bischof verlassen, mit dem Auftrag, im Land seiner Väter, im Land der Goten, zu wirken und sein Volk zum arianischen Christentum zu bekehren. Die Bibel wird in die gotische Sprache übersetzt und mit ihr das Gebet, das inzwischen bereits in allen Sprachen des Imperiums gesprochen wird. Ata unsa tu in himinam, vichne namo tain. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Der christliche Fluss hatte die Gestade der Germanen, der späteren Deutschen, erreicht, und er wird in ihren Händen vollends unerkennbar werden. Wir greifen nun ein drittes und letztes Mal unser Eingangszitat von Sri Aurobindo auf und vollenden es. Tatsächlich war das Christentum kurz davor, das Mental Europas zu spiritualisieren und es sogar zu asketisieren. Es wurde verwirrt durch seine eigenen theologischen Deformationen in den Mentalen der griechischen Kirchenväter und durch das plötzliche Fluten Europas durch den deutschen Barbarismus, dessen Temperament, sowohl in seinen Verdiensten als auch in seinen Fehlern, der genaue Antitypus des christlichen Geistes und des griechisch-römischen Intellektes war. Diesem Antitypus des christlichen Geistes werden wir uns in unserem letzten Vortrag widmen. Zwar wird das arianische Christentum mit den germanischen Stämmen, die es tragen, endgültig untergehen, das Zeitalter der katholischen Franken aber steigt unaufhaltsam herauf. Es bildet die Brücke zum heraufdämmernden Mittelalter. Und dort werden wir uns noch einmal wiedersehen, im Jahre des Herrn 806 in Aachen, am Kaiserhof Karls des Großen.